Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
Hallo ihr Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Ich bin John Siegert. Freut mich, dass ihr einschaltet und nicht verschlafen habt, dass wir mal wieder eine neue Folge veröffentlichen. Denn genau darum geht's heute. Um unseren Schlaf, um unsere Nachtruhe. Heute, der 21. Juni, ist Tag des Schlafes. Und den wollen wir zum Anlass nehmen, um mal viele Fragen rund um das ganze Thema zu klären. Wie viel Schlaf ist genug? Wie viel Schlaf braucht der Mensch? Woran erkenne ich, ob ich vielleicht an einer Schlafstörung leide? Wie kann ich für einen besseren Schlaf sorgen, dass ich am nächsten Tag auch fit bin? Was hat es mit den Träumen auf sich und kann ich die beeinflussen? Das und vieles mehr besprechen wir mit einem Mann, der in der Presse schon als Schlafpapst bezeichnet wurde. Er beschäftigt sich seit über 25 Jahren klinisch wie wissenschaftlich mit dem Schlaf und seinen Störungen, hat ein Buch verfasst über das, wie er schreibt, wichtigste Drittel unseres Lebens und er leitet die schlafmedizinische Abteilung am Pfalzklinikum Klingenmünster. Heute zu Gast hier im Podcast Dr. Hans-Günther Wees. Hallo, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, hallo Herr Segert, ich freue mich ebenso und vielen Dank noch für die Einladung.
Herr Dr. Wees, lassen Sie uns ganz allgemein anfangen, wenn man sagt, ach, ich habe gar nicht gut geschlafen, beziehungsweise das war jetzt keine erholsame Nacht. Wenn wir von einem erholsamen Schlaf sprechen, kann man das kurz und knapp zusammenfassen, was erholsamer Schlaf für uns ist?
Ja, das kann man. Also immer dann, wenn wir uns am Tage wohlfühlen, ausgeschlafen fühlen, leistungsfähig, wenn wir in unserer Stimmung stabil sind, dann war es eigentlich in der Nacht ausreichend Schlaf und es war auch von der Qualität her ein ausreichend guter Schlaf. Wir in der Schlafmedizin messen die Qualität des Schlafes tatsächlich nicht daran, was wir da nachts untersuchen, sondern wir messen es vor allem daran, wie sich jemand am Tage fühlt.
Jetzt haben Sie von ausreichendem Schlaf gesprochen. Wie viele Stunden Schlaf sollte ich denn in der Nacht so abbekommen?
Nun, das Schlafbedürfnis, das variiert individuell. Es gibt nicht die Empfehlung, es sollen mindestens 7 oder mindestens 8 Stunden sein, sondern man sollte eigentlich so viel schlafen, wie es seine Gene vorgeben. Aber bei den meisten Menschen ist es so, dass das individuelle genetische Schlafbedürfnis zwischen 7 und 9 Stunden liegt. Bei 80% der Menschen ist das so. Und dann gibt es ein paar wenige Prozent, die kommen mit weniger Schlaf aus. Die haben sozusagen mehr vom Leben. Und es gibt ein paar wenige Prozent, die brauchen mehr als 9 Stunden Schlaf.
Aber wenn ich jetzt über Dauer das Gefühl habe, ich brauche nur 5 oder 6 Stunden, ist das dann per se gleich ungesund? Müsste ich mich dann schon untersuchen lassen oder sagt mein Körper einfach, du hast so ein hohes Energielevel, du kommst da auch so klar?
Also wenn Sie mit 5 oder 6 Stunden überdauernd sich wohlfühlen, leistungsfähig fühlen, in Ihrer Stimmung stabil sind, dann ist Ihr genetisches Schlafbedürfnis in dieser Größenordnung und Sie brauchen nicht mehr an Schlaf als eben diese 5 oder 6 Stunden. Da gehören Sie dann sicherlich zu einer Minderheit, aber das kann durchaus normal sein. Der Rekord, was ich je in meinem beruflichen Leben jetzt erlebt habe, gesehen habe, das war ein Patient, der hat nur 2,5 Stunden Schlaf benötigt. Und da ist damit sehr erfolgreich durchs Leben gegangen, hat eine hohe Position in seinem Leben eingenommen beruflich. Klar, er hatte ja unheimlich viel Zeit zum Arbeiten, er hatte auch viel Zeit für die Familie. Immer wenn die Familie abends ins Bett gegangen ist, dann ist er noch mal in seinem Homeoffice, hat gearbeitet. Und erst morgens um 4 Uhr ist er dann ins Bett, um dann um 6.30 Uhr schon wieder quicklebendig aufzustehen.
Und der hatte keinerlei gesundheitliche Einschränkungen?
Nein, er hat keinerlei gesundheitliche Einschränkungen. Er kam in hohem Lebensalter zu mir. Da war er schon 75 Jahre alt. Und eigentlich kam er jetzt, weil das ganze Leben war das eine gute Sache. Aber jetzt so in der Rente wurde ihm plötzlich langweilig. Er hätte gern mehr geschlafen, weil alle sind abends ins Bett, Herr Doktor. Und was soll jetzt ich machen? Ich muss mir da die Nacht irgendwie um die Ohren hauen. Da hat er dann tatsächlich nach Hilfe gesucht, mehr zu schlafen. Aber die konnte ich ihm leider nicht geben, weil wir hätten ja seinen Schlaf künstlich verlängern müssen, dann mit Medikamenten. Und Medikamente haben Wirkung, aber auch eine Nebenwirkung. Das würde man in so einem Fall nicht tun.
Ist das denn vielleicht auch so einen gewissen Teil anerzogen? Weil man hört ja immer, man legt eure Kinder um die Zeit ins Bett und die brauchen mindestens so und so viel Schlaf. Also dieses Bedürfnis nach Schlaf, hören wir da überhaupt noch drauf?
Also grundsätzlich ist es so, dass Kinder mehr Schlaf benötigen als Erwachsene. Das Neugeborene beispielsweise, das benötigt je nachdem zwischen 14 und 18 Stunden Schlaf. Das reduziert sich dann über die ersten, ja, 10, 12, 13 Lebensjahre, auch vielleicht so im Durchschnitt 8, 9, 10 Stunden. Dann in der Pubertät schläft man nochmal plötzlich wieder ein bisschen mehr. Da scheinen diese Umstellungsprozesse in unserem Organismus, auch die Veränderungen im Gehirn und hormonellen Veränderungen, schon auch mehr von dem wichtigsten Regenerations- und Reparaturprogramm, was der Mensch nur hat, nämlich von dem Schlaf, zu benötigen, um dann eigentlich über die Lebensspanne hinweg relativ konstant zu bleiben, so zwischen diesen 7 und 9 Stunden. Und auch der ältere Mensch, der braucht gar nicht bedeutsam viel weniger Schlaf, wie man das früher vielleicht immer gesagt hat oder angenommen hat. Es ist aber tatsächlich so, ja, Sie haben recht, wir schätzen den Schlaf zu wenig. Wenn wir abends vor der Frage stehen, gehe ich ins Bett, treffe ich mich mit Freunden, gehe ich meinem Hobby nach, wir sind ja eine ausgeprägte Freizeitgesellschaft auch geworden, oder gehe ich noch vor den Fernseher, gehe ich ins Internet, chatte ich noch mit Freunden, dann fällt der Schlaf meistens hinten runter. Ne? Wir prokrastinieren die Zu-Bett-Geh-Zeit, wir verschieben sie nach hinten, und das hat natürlich seinen Preis, weil morgens klingelt unbarmherzig der Wecker. Wir sind eine sehr preußisch geprägte Gesellschaft. Bei uns gilt ja, Morgenstund hat Gold im Mund, oder der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber es ist tatsächlich der Wurm drin, wenn wir so früh aufstehen müssen, weil die meisten von uns in ein Schlafdefizit hineinkommen. Das merkt man so immer dann über die Arbeitswoche hinweg. Das akkumuliert, und freitags kann man sich dann nur noch ganz schwer von seinem Kissen trennen, weil die Müdigkeit doch groß ist und man freut sich, ach, Wochenende, endlich mal wieder Schlaf nachholen. Also wir sind schon eine chronisch übermüdete, unausgeschlafene Gesellschaft, und die neuen Medien spielen dann natürlich auch ihre Rolle. Dieses ständig erreichbar sein, dieses nicht abschalten können, ständig im Standby-Modus zu sein, das Smartphone auf dem Nachttisch und immer wieder schauen, gibt es da neue Nachrichten, Mitteilungen. Das macht den Schlaf schon knapper und vor allem auch unerholsamer.
Gut, da sind jetzt gleich mehrere Fragen drin versteckt. Ich fange jetzt mal mit der ersten an. Sie haben gesagt, Schlaf hat ja diese Reinigungs-, diese Reparaturfunktion. Was genau passiert denn biochemisch in unserem Körper, wenn wir schlafen? Warum ist dieser Schlaf für uns so wichtig?
Wie ich gesagt habe, er ist elementar, wie es der Volksmund sagt, er ist die beste Medizin in vielerlei Hinsicht, das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm. Es ist überhaupt nicht so, dass wenn wir heute Abend in unser Bett gehen und hoffentlich uns schöne Gedanken machen und uns in unser Kissen reinkuscheln und dann so ganz sanft in Morpheus' Arme hinüberdriften, dass dann mit dem Schlaf auch unser Körper, ja, in der Aktivität runterfährt, in so einen Energiesparmodus oder Standby-Modus verfällt. Nein, nein, im Schlaf verbrauchen wir nahezu so viel Energie, wie wir das im Wachen verbrauchen. Wenn wir das mal mit jemandem vergleichen, der eine sitzende Tätigkeit hat. Und im Schlaf ist es eben so, da wird beispielsweise dann das Wachstumshormon ausgeschüttet. Das brauchen Kinder für das Körperwachstum, für das Organwachstum ganz dringend. Erwachsene brauchen es für Zellteilung, Zellneubildung, den Muskelaufbau. Unsere Körperzellen haben ja nur eine sehr begrenzte Lebenszeit von wenigen Tagen. Und der Schlaf ist da ein ganz großer Player, wenn es um die Regeneration der Körperzellen geht. Aber da wird auch beispielsweise dann das Testosteron ausgeschüttet. Das braucht der Mann für seine Fortpflanzungsfähigkeit, auch für den Muskelaufbau. Aber wenn wir Männer beispielsweise über 2 Wochen hinweg nur die Hälfte der Zeit schlafen lassen, dann bilden sie schon ein Drittel weniger Testosteron und haben auch ein Drittel weniger Spermien. Also die Fortpflanzungsfähigkeit, die leidet. Es ist so, dass im Schlaf ganz wichtige Lern- und Gedächtnisprozesse stattfinden. Also der Schlaf ist wirklich ein Gedächtnisbooster. Beispielsweise wird es so sein, dass von unserem Gespräch, das wir jetzt führen, sich die Zuhörer die Dinge vielleicht am ehesten merken, die für sie bedeutsam sind. Aber die werden dann erst im Schlaf heute Nacht vertieft abgespeichert. Und alles, was vielleicht als unnütz oder nicht so bedeutsam erscheint, das wird dann auch vergessen. Und beides ist wichtig, diese Langzeitgedächtnisbildung des Schlafes, aber auch das Vergessen. Weil stellen Sie sich vor, wir könnten uns alles, was wir am Tage erleben, merken, jetzt von diesem Gespräch, jedes Wort, jede Mimik, Gestik. Gut, wir sind jetzt nicht visuell als Medium, aber wenn wir uns eben die kleinsten Informationen merken würden, dann wäre es tatsächlich so, dass unsere Festplatte, also unser Gedächtnisspeicher, irgendwann voll wäre. Vielleicht mit dem 10., vielleicht mit dem 20. Lebensjahr. Und dann könnten wir nichts mehr dazulernen. Und auf die Menschheit betrachtet, wir könnten als Menschheit uns gar nicht weiterentwickeln. Also von dem her, der Schlaf spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle, was die Gedächtnisbildung angeht. Natürlich ist er wichtig für unsere Gesundheit. Wenn wir an chronischen Schlafstörungen leiden, dann steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Bluthochdruck werden wahrscheinlicher, Stoffwechselerkrankungen wie der Blutzucker werden wahrscheinlicher, Alterserkrankungen wie Parkinson beispielsweise oder Demenzen werden wahrscheinlich. Und lassen Sie mich auch noch sagen, psychische Störungen sind bei chronischen Schlafstörungen oft sehr häufig. Also das Risiko, eine Depression oder eine Angststörung zu entwickeln, die steigt dann um das Dreifache an bei den chronischen Schlafstörungen. Also eigentlich alles viele Argumente, gute Argumente, dass wir den Schlaf viel ernster nehmen sollten und dass wir den Schlaf eben nicht, wenn ich das so sagen darf, jede Nacht künstlich vorzeitig beenden, weil 80% von uns stehen ja mit dem Wecker auf. Das heißt, wir beenden dieses wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm vorzeitig, bevor es alle seine Aufgaben erfüllt hat. Und keiner von uns würde auf die Idee kommen, das Programm der Spülmaschine oder der Waschmaschine vorzeitig zu beenden. Das Geschirr wäre noch schmutzig oder die Wäsche. Aber mit unserem Schlaf verfahren wir eigentlich völlig gedankenlos so. Ja, im Gegenteil, wir finden es sogar hip. Wir gelten als tüchtig, als fleißig und als dynamisch, wenn wir früh aufstehen und wenig schlafen. Dabei ist wenig Schlaf doch, wie wir jetzt erfahren haben, sehr ungesund und verkürzt auch unsere Lebenserwartung. Ganz eindeutig, zu wenig Schlaf chronisch verkürzt unsere Lebenserwartung um einige Jahre. Das zeigen uns die Studien.
Aber ist es dann nicht umso erstaunlicher auch für Sie als Forschender, wenn Sie dann so einen Fall haben wie dieser Herr, der nur 2,5 Stunden schläft? Weil der müsste ja mit Hormonhaushalt, mit Muskelaufbau, mit Schlafstörungen und so weiter, müsste er ja dann theoretisch zu kämpfen haben, oder?
Nein, hat er nicht, weil sein genetisches Schlafprogramm ist ja da so ausgerichtet, dass das alles in diesen 2,5 Stunden stattfindet. Bei anderen dauert es 6 Stunden, bei den meisten zwischen 7 und 9 Stunden. Aber wenn ich genetisch bedingt ein geringes Schlafbedürfnis habe, dann ist es nicht ungesund. Wenn ich aber ein Schlafbedürfnis habe von 8 Stunden, aber dann, weil ich sehr in meiner Freizeit aktiv bin und beruflich sehr engagiert bin, jede Nacht nur 6 Stunden schlafe, dann habe ich, wenn ich das überdauernd mache, ein deutlich höheres Gesundheitsrisiko.
Gibt es denn da ein Rezept, wie ich das mein Schlafpensum herausfinde? Also wie kann ich darauf hören? Wir haben ja heute in vielen Bereichen verlernt, auf unseren Körper zu hören. Aber wie kann ich das herausfinden, wie viele Stunden ich wirklich brauche, was mein Schlafdefizit ist, ohne bestimmt vom Wecker zu sein, ohne bestimmt vom Handy zu sein, dass ich wirklich weiß, ich brauche x Stunden Schlaf und dann ist das okay?
Ja, das ist tatsächlich für manche in unserer Gesellschaft ein Problem, weil wir eben so im chronischen Schlafdefizit sind. Vor allem, wenn ich mit Schichtarbeitern zu tun habe, dann erlebe ich das ganz oft, dass die gar nicht wissen, wie viele Stunden brauche ich eigentlich, um ausgeschlafen zu sein. Viele Menschen wissen es intuitiv. Die können sagen, ach, wenn ich so regelmäßig 7,5 Stunden habe, dann geht es mir eigentlich gut. Bei 7 Stunden wird es dann schon kritisch. Aber viele wissen das eben auch nicht. Und dann empfehle ich immer, dass man einmal eine Urlaubssituation nimmt und sich da eben nichts vornimmt, keinen Wecker stellt und vielleicht nicht die erste Woche nimmt, weil da tut man ja oft das Schlafdefizit von der Arbeitszeit dann erstmal kompensieren, schläft ein bisschen mehr. Aber dann in der zweiten Woche einfach mal schauen, ja, wann wache ich denn von alleine auf und ich fühle mich gut. So kann man dann eigentlich in etwa herausfinden, wie das eigene genetische Schlafbedürfnis sich darstellt.
Das ist jetzt die Schlafdauer, aber es gibt ja auch Aufstehzeiten. Da liest man oft von den beiden Schlaftypen Eule und Lerche. Vielleicht können Sie da zusammenfassen, was hat es damit auf sich?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir uns, was unsere Schlafenszeiten angeht, unterscheiden. Und das ist wahrscheinlich schon fest in unseren Genen, auch in der Steinzeit, eben geprägt worden, weil da war es wichtig, dass die Gruppe nicht gemeinsam schläft, sondern da sollten immer welche wach sein, das Feuer bewachen, die Gruppe bewachen. Und von dem her unterscheiden wir zwischen Lerchen und Eulen, den Früh- und den Spättypen. Beim Frühtyp ist es so, die können abends schon, sag mal, 21 Uhr, haben die schon die Bettzipfelmütze auf und haben die Bettkarten gezwickt und wollen eigentlich nur noch eines, ab ins Bett. Ne? Da läuft die Eule nochmal zur Hochform auf. Da kann die nochmal was unternehmen, noch was arbeiten oder auf die Pirsch gehen. Aber dann morgens sozusagen, wenn die Lerche mit den ersten Sonnenstrahlen um 6 Uhr aus dem Bett springt und sagt, oh, was bringt mir der Tag? Da kann die Eule dann eigentlich nur müde ein Augenlid heben und sich umdrehen und kann sagen, oh, lass mich in Ruhe. Für mich ist noch mitten in der Nacht, weil die Eule, also die Spättypen, die gehen tatsächlich nach der inneren Uhr erst um 1 oder 2 Uhr ins Bett und würden morgens am liebsten so bis 8, 9 Uhr schlafen. Und da merken Sie schon, diese Spättypen, die haben ein Handicap in unserer Gesellschaft, weil eben Arbeit und Schule sehr früh beginnt und damit treiben wir die eher in so ein Schlafdefizit hinein. Und ich sage immer so, der moralische Zeigefinger der Lerchen, der raubt dem Rest der Bevölkerung eigentlich den Schlaf, weil wir dann eben tugendhaft morgens, der Durchschnitt steht um 6.17 Uhr morgens auf, ja, zur Arbeit oder zur Schule gehen.
Jetzt haben Sie aber gesagt, das liegt halt wirklich ganz, ganz fest in den Genen verankert. Wenn ich jetzt eine Eule bin und in die Schule muss oder ich kriege jetzt das ultimative Jobangebot, was aber leider mit 5 Uhr Aufstehen verknüpft ist, kann ich das lernen? Kann ich lernen, eine Lerche zu werden oder umgekehrt kann ich lernen, eine Eule zu werden? Auch mit Schule, da muss ich es ja lernen. Wie gehe ich am besten damit um?
Das ist genetisch festgelegt und Sie werden, wenn Sie eine ausgeprägte Eule sind und dann den das tolle Jobangebot mit Aufstehen morgens um 5 annehmen, dann sind Sie zwar einerseits glücklich, weil Sie einen guten, erfüllenden Beruf vielleicht haben, auch ein gutes Gehalt, aber Sie werden nie viel Lebensqualität haben, weil Sie immer zu wenig Schlaf haben. Sie werden immer ein Stück weit kämpfen und letztendlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit diesem Arbeitsrhythmus glücklich werden, die ist nicht sehr hoch. Man kann so ein bisschen Einfluss schon darauf nehmen, auf seine Gene. Wenn man eher der Spät-ins-Bett-Geher ist, dass man darauf achtet, dass man abends 1-2 Stunden vor einer geplanten Zu-Bett-Geh-Zeit alles Licht runterdimmt. Also vor allem Blaulichtquellen auch runterdimmt, weil dieses blaue Licht, das ist im Sonnenlicht enthalten. Und da gaukeln wir mit dieser künstlichen Beleuchtung eben abends, da gaukeln wir unserem Gehirn, unserem Körper immer noch vor, die Sonne würde scheinen. Und dann stellt er sich nicht um in den Schlafmodus. Das heißt, Melatonin wird nicht produziert, was ein körpereigener Schlafbotenstoff ist. Und wir werden dann einfach nicht müde. Von dem her alles Licht runterdimmen, dann wird die Melatoninproduktion ein Stück weit schon angeregt und dann auch ja, nichts mehr Aufregendes machen. Internet, Smartphone, Tablet, all diese Dinge, wo unser dopaminerges System, unser Belohnungssystem aktiviert wird und das eher sein lassen, entspannende Dinge machen, dann kann man sich auch angewöhnen, vielleicht 1,5 Stunden früher ins Bett zu gehen, als es die Gene vorgeben. Aber viel mehr ist in der Regel nicht drin.
Würden Sie sich da ein Umdenken auch vielleicht in der Bildungspolitik wünschen, dass man da vielleicht auf spätere Schulzeiten geht, weil Sie sagen, wir haben ja ein gesellschaftliches Übermüdungsproblem?
Ja, unbedingt. Also das sehe nicht nur ich so, das sehen alle Schlafforscher ähnlich. Es zeigen uns ja die Studien, es gibt vereinzelt Studien in Deutschland zu diesem Thema, dass wenn man vor allem in der Pubertät, wo wir am spätesten getaktet sind, also sozusagen alle am äuligsten sind, nicht früh ins Bett gehen können, nicht früh aufstehen können, wenn wir da die Schule anstatt um 7:45 oder 8 um 9 Uhr beginnen lassen, dann werden die Schulleistungen besser. Das Aggressionspotenzial in der Schule ist geringer und stimmungsmäßig geht es unseren Schülern besser. Also es würde viele gute Gründe geben, den Schulbeginn nach hinten zu verlagern, hätte aber auch zur Konsequenz, dass wir dort länger bleiben müssen. Und da verhalten sich viele Menschen dann immer unvernünftig, wenn es dann um die Freizeit letztendlich wieder geht, unvernünftig im Sinne von gegen den eigenen Schlaf. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass der Schulbeginn fest vernetzt ist mit Arbeitsbeginn von Müttern und Vätern. Und irgendwann müssen die Kinder aus dem Haus, ne, damit man zur Arbeit gehen kann. Also spätere Schulzeiten würde auch heißen, flexiblere Arbeitszeiten, wo immer möglich. Was aber auch für Arbeitgeber günstig wäre, wenn die Mitarbeiter zu den Zeiten kommen, wo sie wach und ausgeschlafen sind, da sind sie am leistungsfähigsten. Ne?
Stimmt.
Und die Studien zeigen uns auch, flexible Arbeitszeiten gehen mit weniger Krankheitsphasen einher.
Muss man aber tatsächlich offen für sein als Arbeitgeber, das stimmt. Das ist natürlich das Umdenken, was dafür stattfinden müsste.
Es gibt ein schönes Beispiel, was ich Ihnen sagen kann, dass es sinnvoll sein kann, als Arbeitgeber sich darüber Gedanken zu machen. Und zwar gibt es ein Krankenhaus, welches die Dienstpläne angepasst hat für die Pflegekräfte an den Chronotyp, an die Chronobiologie. Die haben das tatsächlich geschafft. Und Sie wissen ja, es gibt einen allgemeinen Pflegenotstand. Aber in diesem Krankenhaus gibt es keinen Mangel an Pflegekräften. Im Gegenteil, da bewerben sich von anderen Krankenhäusern die Pflegekräfte dort, weil die sich eben davon mehr Lebensqualität auch versprechen.
Da hat es jemand verstanden, kann man so sagen, oder?
Ja, und das sollte uns eigentlich Mut machen. Es geht ja zunehmend darum, dass Arbeitsplätze auch attraktiver werden. Und ein attraktiver Arbeitsplatz ist auch ein Arbeitsplatz, wo wir die Menschen ausreichend Schlaf gönnen und wo wir sie dann zur Arbeit lassen, wo sie tatsächlich am leistungsfähigsten sind.
Aber woran hängt das? Ist das die Angst vor Kontrollverlust, dass man die Mitarbeiter dann irgendwie nicht unter seinen Fittichen hat oder dass die dann zu viel fordern? Also woran liegt das, dass das jetzt dass man da so ein Beispiel auf dem Podest heben muss?
Naja, es hat schon zum einen damit etwas zu tun, dass die Arbeitszeiten natürlich vernetzt sind mit Schulzeiten und allen anderen Einrichtungen in unserer Gesellschaft. Also da ist schon ein systematisches Umdenken, Veränderung notwendig. Und dann muss man auch, der Fairheit halber, sagen, in manchen Berufen ist es nicht möglich. Also wenn wir an die Produktion denken, wenn wir beispielsweise an so etwas wie Autoproduktion, Fließbandarbeit denken, da wird es wahrscheinlich ein Stück weit schwieriger sein, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Also es wird nicht überall realisierbar sein.
Aber vielleicht ein kleiner Appell an alle Chefs und Chefinnen, die uns hören, dieses Beispiel vielleicht mal für die eigene Firma zu überdenken. Wie sieht es denn mit solchen Taktiken aus, wie, ach, ich weiß, dass es heute Abend eine lange Nacht wird, ich schlafe mal ein bisschen vor oder ich mache einen kleinen Powernap. Bringt das was? Also kann man vorschlafen? Ist Powernapping wirklich gesund und gut? Was halten Sie davon?
Also ein Powernap würde ich absolut empfehlen. Wir haben ja immer so ein Leistungstief, ne, so am frühen Nachmittag, der eine ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Und da ein Powernap, der ist tatsächlich erquickend und labend, der ist leistungssteigernd, stimmungsstabilisierend, der ist auch gesund. Wir wissen von Studien, dass das Herz-Kreislauf-Risiko sich reduziert. Und in der einen oder anderen Studie gibt es auch einen Hinweis darauf, dass damit die Lebenserwartung steigen könnte. Und nebenbei gesagt, wir sind danach wieder produktiver und eben kreativer. Auch in der Stimmung eben stabil. Da kann man nervigen Kollegen viel besser aushalten dann oder Vorgesetzten. Also das macht viel, viel Sinn, so etwas einzuführen, auch am Arbeitsplatz. Allerdings, das Motto sollte immer sein, kurz und knackig. Also maximal 30 Minuten, besser nur 10 bis 20 Minuten. Weil je länger wir schlafen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in ein bestimmtes Schlafstadium reinkommen, den sogenannten REM oder Traumschlaf. Und wenn wir da reinkommen, dann haben wir uns müde geschlafen. Das kennen manche, dass wenn sie mittags mal so eine Stunde oder eineinhalb Stunden sich hinlegen, dann wachen sie völlig zerschlagen auf und brauchen ganz lange, um wieder in die Gänge zu kommen. Und da ist dann eben dieser REM-Schlaf aufgetreten. Und deswegen kurz und knackig, dann tritt er nicht auf. Und dann hat man eben diese leistungssteigernde, wachmachende Wirkung. Und das kann auch mal vor einer Nachtschicht oder vor einer langen Partynacht keinen Sinn machen, vorzuschlafen, weil man dann besser durchhält. Aber das macht uns eben auch deutlich, dass wenn ich das nur zur Leistungssteigerung am Nachmittag mache oder nach einer Frühschicht, dann sollte ich es nicht zu spät machen. Sonst baue ich nämlich zu viel Schlafdruck ab und dann schlafe ich am folgenden Abend nicht mehr gut ein.
Gut, kommen wir mal auf den Kinderschlaf zu sprechen. Ich bin selbst Papa einer kleinen 3-jährigen Tochter und habe das Problem auch selbst zu Hause gehabt, beziehungsweise habe es in Teilen noch. Kleinkinder haben ja oft auch mal Angst vorm Einschlafen, beziehungsweise in vielen Fällen sogar, weil sie eben die Eindrücke des Tages verarbeiten müssen. Ich habe dann im Tipps gehört, wie, ja, das Kind soll sich müde schreien. Gerade die ältere Generation, von denen hört man das oder liest man das auch öfters. Aber wie wichtig ist diese Einschlafbegleitung und vor allem, wie kann sie gut und für das Kind, für das weitere Wachstum des Kindes produktiv aussehen?
Also kein Kind soll Ängste haben und soll schreien müssen. Das ist erstmal ganz entscheidend als Voraussetzung. Aber es soll auch nicht so sein, dass wir, wenn ein Kind dann ängstlich ist beim Einschlafen, dass wir es dann nochmal rausnehmen, dass es dann noch länger auf sein darf oder ins Elternbett beispielsweise darf. Das wäre auch ein Fehler. Ich würde immer dazu raten, dass man das Kind begleitet, dass man am Kinderbett vielleicht sitzt, ihm das Händchen hält, wenn es Sorgen, wenn es Ängste hat beispielsweise. Und dass man ihm Schritt für Schritt auch deutlich macht und verständlich macht, dass es in dieser Einschlafsituation sicher ist und dass es da keine Ängste haben muss. Und man kann da Schritt für Schritt vorgehen, dass man dann vielleicht irgendwann nur noch dabei sitzt und nicht mehr das Händchen hält und irgendwann sitzt man ein bisschen weiter weg und irgendwann ja, sitzt man vielleicht vor der Tür. Und so lernt das Kind eigentlich Stück für Stück selbstständig schlafen zu lernen und auch seine Emotionen, seine Ängste selbst zu regulieren. Und das hat sich gezeigt, ist etwas sehr Wichtiges, dieses selbstständig zu lernen, Emotionen, Ängste zu regulieren, in den Griff zu bekommen. Weil wenn man die Kinder kontinuierlich im Elternbett lässt, und ich habe gerade vor kurzem erst ein Ehepaar gehabt, die haben jetzt Probleme, die 14-jährige Tochter doch endlich mal aus dem Elternbett rauszubringen. Je länger die Kinder im Elternbett sind, umso höher die Wahrscheinlichkeit, A, dass sie Entwicklungsstörungen haben, dass sie emotional nicht so stabil sind, dass es Schulschwierigkeiten gibt und vor allem, dass sich irgendwann auch Schlafstörungen entwickeln. Also dem Kind auch die Möglichkeit geben, selbstständig schlafen zu lernen. Ist manchmal mühsam, neben dem Elternbett zu sitzen. Viel angenehmer, ich nehme das Kind ins Bett, ach, und dann schlafe ich weiter. Aber diese Investition lohnt sich im Sinne des Kindes, weil es dadurch besser reift und stabiler in seiner Persönlichkeitsentwicklung wird.
Also heißt das, wenn das Kind dann nachts wach wird, dass man dann, selbst wenn es dann eingeschlafen ist, dass man dann nicht sagt, okay, jetzt komm halt ins Bett, sondern man sollte das Kind dann doch nochmal hinlegen? Oder ist das Einschlafen das Wichtige?
Also das Einschlafen natürlich ist das Wichtige, was ich gerade gesagt habe, wie man sich da verhält. Aber das gilt genau dasselbe auch in der Nacht, wenn das Kind nachts wach wird, wenn es Ängste hat, weil es einen schlechten Traum hatte beispielsweise, einen Albtraum, dann nimmt man es nach Möglichkeit nicht ins Elternbett, sondern man bleibt bei dem Kind in seinem Bett und beruhigt es da und lässt es auf keinen Fall schreien, aber gibt ihm eben die Möglichkeit, auch wieder selbstständig im eigenen Bett zu lernen, wieder einzuschlafen.
Okay, jetzt würde ich gerne mal auf Schlafstörungen beziehungsweise Krankheiten zu sprechen kommen. Sie haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, die da eben entstehen können, wenn es zu wenig Schlaf gibt, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlafstörungen, psychische Störungen. Gibt es da, ganz aus Ihrer Erfahrung gesprochen, einen Prozentsatz, wie viele Menschen in Deutschland Schlafstörungen oder Auswirkungen von zu wenig Schlaf haben?
Also es ist so, wenn wir von den Ein- und Durchschlafstörungen sprechen, die meinen wir meistens, wenn wir von Schlafstörungen sprechen, dann leiden je nach Studie zwischen 5% und 10% der Bevölkerung an einer behandlungsbedürftigen Schlafstörung. Das heißt, die Schlafstörung, Insomnie im Fachbegriff, das ist eine Volkskrankheit. Die sind auch nicht zu bagatellisieren. Wir haben darüber gesprochen, welche gesundheitliche Konsequenzen chronische Schlafstörungen haben können. Trotzdem ist es so, dass 70% länger als ein Jahr leiden, knapp 50% länger als 3 Jahre und 25% länger als 10 Jahre. Also da gibt es eine hohe Chronifizierungsneigung, was aber wahrscheinlich damit etwas auch zu tun hat, dass wir Schlafstörungen in unserem Gesundheitssystem irgendwie vernachlässigen oder verschlafen haben. Wir behandeln nur mit Schlafmittel und Schlafmittel sind am Symptom herumgedoktert. Die haben keine heilende Wirkung. Damit helfe ich nicht wirklich kausal einem Patienten. Und aber zu den 5-10% kommt schon noch mal so ein Drittel ungefähr in unserer Bevölkerung. Das sind fragile Schläfer. Die schlafen mal besser, mal schlechter. Die sind noch nicht behandlungsbedürftig, aber das sind auch keine Weltmeister im Schlafen. Und gelegentlich haben die dann schon auch einen Leidensdruck, weil es immer wieder auch mal doch schlechtere Nächte gibt.
Jetzt kann ich mir das so vorstellen, das ist so ähnlich wie die Frage, wann muss ich zur Psychotherapie, dass das sehr, sehr schwimmend verläuft, dass man mal eine stressige Phase hat, kennt jeder, denke ich, wo man dann mal nachts wach liegt und das Gedankenkarussell sich nicht bremsen lässt. Ab wann ist denn der Punkt erreicht, wo ich sage, ich muss jetzt mal einen Arzt aufsuchen?
Ja, also Sie sprechen schon was Wichtiges an. In Lebenskrisen, Arbeitsplatzwechsel, besondere Stresssituation, Tod von nahestehenden Personen oder Trennung, Scheidung, eine Prüfung, da darf man schon mal auch schlecht schlafen. Also Schlafstörungen gehören ein Stück weit zum Leben mit dazu oder zu Lebenskrisen und die sollten dann auch wieder verschwinden, wenn die Krise bewältigt wurde, auf welche Art und Weise auch immer. Aber ja, es gibt auch eine Faustregel. Wir sagen, wenn jemand dreimal die Woche so schlecht schläft, dass er auch am nächsten Tage sich beeinträchtigt fühlt, und das geht insgesamt über länger als 4 Wochen, dann wäre langsam daran zu denken, dass er mal vielleicht mit dem Hausarzt darüber spricht, sich Hilfe holt. Das ist sicherlich immer noch ein leichtes Problem, aber da fängt es dann schon an, wenn das mal länger als 4 Wochen geht, fängt es dann schon an, kritisch zu werden. Und wir wollen auch Chronifizierungen, wenn immer möglich, vorbeugen.
Anderes Thema sind ja die Atemaussetzer, die man da nachts hat. Woran erkenne ich, dass ich die habe? Also angenommen, ich habe jetzt meine Partnerin, mein Partner hat auch einen sehr, sehr festen Schlaf. Kann ich das überhaupt von selbst merken?
Also diese schlafbezogenen Atmungsstörungen, als Schlafapnoe auch bekannt, das ist ja das krankhafte Schnarchen mit den Atemstillständen. Das ist sehr häufig und weit verbreitet, vor allem bei Männern, aber nach der Menopause auch sehr häufig bei Frauen. Es gibt so ein paar Hinweise darauf, weil selber kann man es oft nur schwer feststellen. Vielleicht merkt es man daran, dass man morgens einen trockenen Hals hat, einen trockenen Mund hat, dass man vielleicht am Tage häufig mit Müdigkeit zu kämpfen hat, dass man in vielen Alltagssituationen, die ein bisschen langweiliger sind, Fernsehen, Autofahren, Konferenzen, dass man da eher mit dem Einschlafen kämpft oder gegen das Einschlafen ankämpft, also eine erhöhte Schläfrigkeit am Tage hat, manche haben morgens Kopfschmerzen. Sehr häufig ist es begleitet von Bluthochdruck und auch von Übergewicht. Also so ein kurzer, gedrungener Hals spricht schon oft dafür, gerade wenn man dann männlich ist und über dem 50. Lebensjahr, kurzer, gedrungener Hals und dann noch übergewichtig. Das hat schon ein gewisses Risiko oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dann, wenn auch noch von Schnarchen berichtet wird, dass es dann ein krankhaftes Schnarchen wäre.
Und dann ist, wie Sie sagten, der erste Weg zum Hausarzt oder direkt ins Schlaflabor?
Nein, direkt ins Schlaflabor nicht. Bei Verdacht auf so eine schlafbezogene Atmungsstörung wird dann der Hausarzt an einen Facharzt überweisen, der eine ambulante Untersuchung machen kann. Das ist wie so eine Langzeitblutdruckmessung oder Langzeit-EKG. Bekommt man ein Gerätchen mit, das misst dann die Atmung während des Schlafes. Und am nächsten Tag gibt man das wieder ab, der Arzt wertet es aus und dann weiß der schon, ob da eine krankhafte Häufigkeit von Atemstillständen da ist. Weil grundsätzlich jeder Mensch hat ein paar Atemstillstände. Die habe ich, die haben Sie. Das ist auch okay, aber erst ab einer gewissen Häufigkeit, wir sagen ab 5-10 pro Stunde Schlaf, dann wird es krankhaft.
Wie gefährlich kann das denn werden? Also jetzt mal ganz blöd gesagt, kann ich ersticken? Ist mein Körper dann irgendwann so tief im Schlaf, dass auch der Atemreflex nicht mehr funktioniert und ich dann aufhöre zu atmen?
Nein, da kann ich alle beruhigen. Das kann nicht passieren. Da hat der Körper ein eigenes Sicherungssystem. In unseren Blutgefäßen, Blutbahnen wird kontinuierlich der Sauerstoffgehalt gemessen während des Schlafes. Und wenn der unter einen gewissen Schwellenwert fällt, dann wird der Mensch geweckt. Und mit der Weckung ist dann gleichzeitig auch ein anderes Atemregulationszentrum zuständig und die Atmung setzt wieder ein. Es wird jeder Atemstillstand, und das ist ja auch die Krux und die Ursache für die Schläfrigkeit der Menschen am Tage, jeder Atemstillstand wird durch so eine kurze Weckreaktion beendet, die die Betreffenden selbst gar nicht bemerken, weil die viel zu kurz ist. Aber der Schlaf wird dadurch fragmentiert, erholsame Schlafstadien werden nicht erreicht und deswegen ist man dann letztendlich müde. Nein, sterben kann man nicht nachts, aber die Begleiterkrankungen, die die Schlafapnoe hervorruft, Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall, das führt eigentlich dazu, unbehandelt bei schweren Formen kann dann die Lebenserwartung bis zu 10 Jahre verkürzt sein. Also das ist keine Bagatelle und da würde ich jedem raten, der schon mal von der Partnerin oder auch vom Partner zurückgemeldet bekommen hat, dass nachts Atemstillstände auftreten, das nicht auf die Seite schieben, das nicht bagatellisieren, sondern abklären lassen, weil man kann das sehr gut helfen und die Betreffenden fühlen sich dann oft wie neu geboren und wie gesagt, die Lebenserwartung ist dann wieder eine andere.
Jetzt haben Sie mehrfach angesprochen, dass man im Schlaf eben viele Sachen verarbeitet. Also unsere Hörerinnen und Hörer verarbeiten dann Teile dieses Gesprächs auch. Inwieweit nehmen wir denn unseren Alltag mit ins Bett, mit in den Schlaf? Inwieweit beeinflusst der auch unsere Träume?
Das, was wir am Tage erleben, im Wachen erleben, das beeinflusst ganz wesentlich unseren Schlaf und vor allem auch unsere Träume. Es scheint so zu sein, dass wir im Schlaf, insbesondere im sogenannten REM- oder Traumschlaf, diejenigen Dinge bearbeiten, die wir am Tage erleben, zu 80% diejenigen Dinge, die wir als belastend erleben. Und deswegen sind viele Trauminhalte eher so emotional negativ eingefärbt, wo wir dann Ängste haben, wo wir traurig sind, wo wir deprimiert sind. Auch solche Trauminhalte dann daraus resultieren, dass wir verfolgt werden oder im freien Fall sind, wo es uns um unser Leben gehen könnte. Also 80% der Trauminhalte sind emotional negativ eingefärbt. Und es scheint so zu sein, dass wir eben das, was belastend ist, da noch einmal verarbeiten.
Jetzt gibt es ja eben auch Formen der Meditation, dass man da eben mit Stöpseln in den Ohren einschläft und man hat dann da irgendwie noch Autosuggestionen im Ohr, die dann das Unterbewusstsein beeinflussen können. Funktioniert das wirklich? Können wir insofern unser Unterbewusstsein damit füttern und können wir beeinflussen, was wir träumen?
In der Regel können wir im Alltag es nicht beeinflussen, was wir träumen. In Studien hat sich schon gezeigt, dass wenn man bestimmte Düfte beispielsweise beim Schlafenden appliziert, dass dann die Trauminhalte positiver oder negativer sein könnten. Bei Lavendel beispielsweise wird es eher werden die Träume eher als positiver erlebt. Aber das sind kleine, feine Unterschiede, die man dann in Studien feststellt. Und so diese praktische, lebenspraktische Relevanz, die fehlt da ein bisschen. Wir können einige wenige, denen es gelingt, das luzide Träumen zu erlernen, und das sind aber wirklich ganz wenige, denen das gelingt im Vergleich zu dem, wie viel darüber gesprochen ist und wie bekannt das ist, Menschen, die das luzide Träumen beherrschen, die können tatsächlich ihre Träume ein Stück weit steuern, die Trauminhalte. Aber wie gesagt, das sind eher wenige und eher die Ausnahmen.
Dann vielleicht eine bisschen esoterische oder spirituell angehauchte Frage. Sollten wir unseren Träumen denn eine gewisse Bedeutung beimessen, weil eben vom Unterbewusstsein hochgespült? Sollte man da im Wachzustand nochmal drüber nachdenken, weil das vielleicht wirklich etwas ist, was unser Unterbewusstsein, weil Sie so oft von Lebensqualität gesprochen haben, wo unser Unterbewusstsein eine Warnung aussprechen möchte oder auch im Gegenteil vielleicht?
Also es ist so, dass im Schlaf, vor allem im Traumschlaf, unser Frontalhirn relativ inaktiv ist. In unserem Frontalhirn, da sitzt die Ratio, die Vernunft und die kann manchmal auch dazu beitragen, dass wir Emotionen, Gefühle, Ängste, dass wir die nicht wahrnehmen, dass uns sie nicht bewusst sind. Und gerade deswegen ist der Ausdruck, das, was wir im Traum erleben, schon gelegentlich ein Hinweis darauf, was wir an tiefer liegenden Gefühlen Sorgen, Nöte, Ängste in Bezug auf ein bestimmtes Thema haben. Also von dem her kann der Traum schon ein Hinweis sein auf verborgene Ängste und es kann uns dadurch manches vielleicht klarer werden. Das muss nicht über den Traum funktionieren, das kann man auch, wenn man ein bisschen selbstreflektiert ist, durch geschultes in sich hineinhören, wie man das vielleicht auch in der Psychotherapie lernt, kann man genauso Zugang zu diesen unbewussten Wünschen und Bedürfnissen oder Ängsten bekommen. Aber ja, Traumanalyse kann eine Methode, ein Weg dazu sein.
Und diesen Träumen wie freier Fall oder ohne Hose im Bus sitzen, das sind dann wahrscheinlich einfach Konstrukte unseres Gehirns.
Ja, und das hat eine gewisse Symbolik, die individuell es gilt zu interpretieren. Was man immer wieder so allgemein lesen kann, dass ein ausgefallener Zahn für Finanzprobleme steht und diese anderen Traumsymbole, die da so generalisiert gehandelt werden, das ist meines Erachtens Unfug, das ist Schmarrn, sondern wenn, geht es immer darum, individuell nochmal zu erschließen, was denn die Symbolik des Raumerlebens, des Traumbild für den Einzelnen bedeutet, für was es steht.
Dann würde ich gerne zum Abschluss unseres Gesprächs unseren Hörerinnen und Hörern noch ein paar Tipps an die Hand geben, wie ich denn meine Schlafqualität und damit auch meine Lebensqualität verbessern kann. Also wir fassen zusammen, man sollte in sich hineinhorchen, wie viel Schlaf ich brauche letztlich, das am besten im Urlaub herausfinden, darauf achten, welcher Schlaftyp ich bin, Eule oder Lerche. Welche Tipps kann ich noch beachten? Klar, frühzeitig dunkel machen. Welche Rolle spielt beispielsweise auch Matratze, Kissen? Also wie kann ich für den für mich perfekten Schlaf sorgen?
Also es ist so, wir sollten völlig tiefenentspannt in unser Bett gehen. Wir sollten auf der gedanklichen, emotionalen Ebene tiefenentspannt sein und auch auf der körperlichen Ebene. Von dem her, wenn wir eine unbequeme Unterlage haben, die zu Schmerzen, zu Verspannungen führen, dann ist es ungünstig für den Schlaf. Aber es ist genauso ungünstig, wenn wir die großen, die kleinen Sorgen, die das Leben so mit sich bringt, mit ins Bett nehmen. Das sollten wir tunlichst vermeiden. Wir sollten alle Sorgen und Nöte vor der Schlafzimmertür lassen. Wir sollten auch nicht ins Bett gehen und schlafen wollen. Es gibt nämlich keine bessere Methode, sich wach zu halten, als schlafen zu wollen. Wer schlafen will, bleibt wach. Das klingt jetzt vielleicht paradox und manche sagen sich, ich gehe jeden Abend ins Bett mit der Absicht zu schlafen. Ja, das tun wir ja alle. Aber sobald wir im Bett dann uns Gedanken darüber machen, schlafe ich denn jetzt ein oder schlafe ich nicht ein? Wie lange liege ich denn schon wach? Und ich muss doch schlafen. Und dann irgendwann knetet man sein Kissen durch und wälzt sich von links nach rechts und zieht die Bettdecke hoch und runter. Das führt ja zu Anspannung. Und Anspannung ist der Feind des Schlafes. Also nie schlafen wollen, völlig unbekümmert sich in sein Kissen reinkuscheln und bitte auch die großen, die kleinen Sorgen des Lebens vor der Schlafzimmertür lassen. Das ist das A und O für einen tiefen, festen und erholsamen Schlaf. Jetzt fällt es vielen nicht leicht, das Grübeln sein zu lassen. Für viele kommen belastende Gedanken oft erst am Abend im Bett, weil man sich ja den ganzen Tag schön ablenkt. Und da empfehle ich immer so ein Zu-Bett-Geh-Ritual, dass man sich vielleicht so ein halbes Stündchen oder dreiviertel Stündchen vorher Zeit nimmt, sich zurückzieht, sich auch nicht mehr durch Fernsehen oder anderes ablenkt, sich irgendwo in der Wohnung im Haus zurückzieht und nochmal den Tag Revue passieren lässt und nochmal über die Dinge auch nachdenkt, die belastend sind, die vielleicht sich auch nochmal von der Seele schreibt, in ein Tagebuch reinschreibt oder von der Seele redet, mit Partner, Partnerin, Freunden, vielleicht über das spricht, was einen belastet. Das heißt, das Grübeln vorziehen außerhalb des Bettes. Und dann, wenn man es sein lassen kann, dann was Entspannendes zu tun noch. Das kann wirklich ein Entspannungsverfahren sein. Das kann auch die heiße Milch mit Honig sein. Nicht, weil diese Milch so viel L-Tryptophan enthält, dass man dann gut schläft. Aber das Zubereiten der heißen Milch und das Schluck für Schluck trinken, das ist ja auch ein Ritual, ein Entspannungsritual. Und kann ich Ihnen auch sagen, ich habe Patienten, die sind 60, 70 Jahre alt, die hören zum Einschlafen wieder Hanni und Nanni oder die drei Fragezeichen. Da wird das Gehirn schön beschäftigt durch Märchen, Kinderbücher, sodass es nicht auf dumme Gedanken kommt, nicht auf belastende Gedanken. Und gleichzeitig werden oft diese guten Gefühle aus der Kindheit wieder mobilisiert, ne? Als man vorgelesen bekam, beispielsweise, man fühlt sich sicher und geborgen. Und gerade solche Gefühle von Sicherheit, von Geborgenheit, das ist ja die Autobahn in die Entspannung, damit auch die Autobahn in den Schlaf.
Und viel, viel mehr davon, wem unser Podcast jetzt nicht gereicht hat, der kann gerne das Buch Schlaf wirkt Wunder lesen von Dr. Hans-Günther Wees, Schlafforscher, Schlafmediziner und wie ich in der Presse gelesen habe, Schlafpapst, wie er genannt wurde.
Ja, das ist natürlich schmeichelhaft, wenn man genannt wird, ist ein bisschen ungewöhnlich, ja, aber ist ganz nett.
Aber viele weitere Infos auch im Buch Schlaf wirkt Wunder haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Herr Dr. Wees, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre lange Zeit, die Sie sich genommen haben, und danke Ihnen für das sehr, sehr interessante Gespräch und dass Sie heute mein Gast gewesen sind. Vielen Dank.
Ich bedanke mich. Machen Sie es gut.
Tja, und so schnell ist eine Ausgabe auch schon wieder rum. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer sehr über euer Feedback, eure Bewertung, da wo es geht. Und wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr die nächste Folge auch nicht. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe oder bei RPA1 im Programm wieder. Bis dahin alles Gute und jetzt schlaft gut.
Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPA1. Jetzt abonnieren.